Gutes Morgen Mainz, der Podcast aus Mainz mit Ideen für ein gutes Morgen. Gutes Morgen Mainz. Heute mein Gast Thomas Neger. Ihr alle, Sie alle kennen ihn. Wir wollen heute aber gar nicht über Dächer reden oder Klempner arbeiten. Wir wollen gar nicht über Fasnacht oder Musik reden. Wir wollen gerne über Behindertenpolitik reden. Du vertrittst die Behinderten im Behindertenbeirat. Du vertrittst die CDU-Stadtratsfraktion beim Zweckverband für die Körperbehindertenschule in Niederolm. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, auch natürlich ein bisschen Eigeninteresse, weil, also auch erstmal gutes Morgen, ne? Geil. Ich bin dazu gekommen, weil mein mittlerer Sohn eine Behinderung hat und eine geistige Behinderung mit einer halbseitigen Lähmung und insofern halt auch die Liesel-Metten-Schule, wie wir sie ja auch im Schulelternbeirat jetzt endlich mal benannt haben, dass das Kind auch mal einen Namen kriegt. Vorher hieß es SFM, Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Und da habe ich gesagt, na, so drei Buchstaben ist das Richtige. So, und über den Schulelternbeirat und so weiter habe ich natürlich auch ein Interesse, mich im Zweckverband da zu engagieren und auch die Belange im Behindertenbeirat auch aus dem Punkt heraus. Und habe in der Zeit auch festgestellt, dass wir Normalen, ja, wenn du es mal so nennen willst, ganz viele Punkte überhaupt nicht, also was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, gar nicht irgendwie so auf der Spur haben, was für Probleme Beeinträchtigte im alltäglichen Leben haben. Kannst du dir, wenn du mit dem Problem nicht konfrontiert bist, halt überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und insofern finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich damit beschäftigt und auch einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Wenn du nicht siehst, ja, was für dich eine selbstverständlich ist, grüne, rote Ampel, wenn du die nicht sehen kannst, wie kannst du da was unterscheiden und lauter so Geschichten. Und insofern auch aus dem Interesse heraus habe ich mich da schon sehr stark dafür interessiert und habe dann auch diese Bereiche dann zugeteilt bekommen von der Fraktion.
Hast du schon was erreicht? Etwas, wo du sagst, hier, da war ich hilfreich, da konnte ich helfen?
Ja, natürlich. Wir konnten in der Schule natürlich ganz viele Projekte anstoßen und auch schon zu Ende bringen mit Schulhofsanierung. Wir haben die Datenverkabelung in der Schule komplett erneuert. Das Schwimmbad wurde saniert. Das hat ein bisschen länger gedauert mit einem Problem, wie das so ist, wenn du baust. Aber da geht es auch munter weiter. Der Parkplatz wird gerade saniert. Also in der Schule ist eigentlich immer was zu tun und das funktioniert auch ganz gut. Da gibt es auch immer einen großen Konsens im Zweckverband und auch im Behindertenbeirat kannst du halt schon einiges bewegen. Also ich bin dann immer so der Freund der pragmatischen Lösung. Also wenn einer zu dir kommt, der dich kennt und sagt, hör mal zu, du bist doch in der Politik da und ich habe das Problem, wie zum Beispiel eine Behinderte oder Beeinträchtigte, die stark sehgeschädigt war und die hatte mir ein Problem von einer Kreuzung, wo sie nicht unterscheiden konnte, von welcher Ampel das Signal kommt, wann sie denn über die grüne Ampel gehen darf. Und das haben wir dann auch im kurzen Dienstweg lösen können über den Behindertenbeirat, den Kontakt zur Stadt. Die Stadt hat sich rückgemeldet und hat gesagt, oh, okay, haben wir so gar nicht auf der Uhr gehabt. Schön, dass uns das mal einer berichtet. Und dann gibt es dann halt haptische Signale, die du dann einbauen kannst. Oder eine Verlegung der Ampel wurde jetzt nochmal überlegt, dass die einfach aus dem Geräuschpegel rauskommt und dass dann halt da eine pragmatische Lösung gefunden wird.
Also ihr hört's, wenn ihr ein konkretes Anliegen habt, einen konkreten Erfordernis, wo ihr sagt, das muss in Mainz barrierefrei werden und das ist es noch nicht. Beim Thomas Neger ist man da immer richtig. Ich kann mich noch erinnern, du weißt, ich bin über die Behindertenpolitik mal überhaupt politisch geworden. Mein älterer Bruder sitzt im Rollstuhl und ich kann mich noch als kleiner Junge erinnern, wenn ich mit meinem Vater, der war auch bei der Stadt, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin und es war irgendwo die Straße aufgerissen, dann sind wir zu den Bauarbeitern hingegangen und hat gesagt, hier, da der Bordstein, der muss abgesenkt werden. Das war in den 70er Jahren alles noch, so wie du es beschreibst, auf kleinen Dienstwegen möglich. Und Ich weiß heute noch, an welcher Einmündung der Bordstein abgesenkt worden ist, weil die da gerade den Kanal saniert haben.
Ich glaube schon, dass das auch heute noch auf einem kleinen Dienstweg, wenn du die richtigen Leute ansprichst, möglich ist. Es muss halt auch möglich sein, also du musst es auch machen dürfen. Du hast natürlich heute eine Flut von Vorschriften, die dann wahrscheinlich erstmal gewälzt werden müssen, wo dann der noch eine Unterschrift und ein Häkchen dran machen muss oder sonst was. Aber ich glaube, vieles ginge auch auf einem viel kleineren Dienstweg. Ich glaube, da ist oft dann halt so ein bisschen Selbstdarstellung noch dahinter bei vielen Politikern, die dann halt meinen, sie müssen es öffentlich wirksam präsentieren. Und also mir geht es eher um Lösungen zu orientieren und nicht um die Präsentation.
Wir sind ja auch beide bauen wir, ja, also mit anderen Leuten Geld.
Ja.
Ich bin da auch immer wieder überrascht, wie viel dicke Bretter man immer noch im 21. Jahrhundert bohren muss, wenn man einen Bauherrn vor sich sitzen hat, der 50 ist und du dem vorschlägst, wie wäre es mit einer barrierefreien Dusche? Wer weiß, vielleicht brauchen sie die mal. Wo die Leute sagen, ach, boah, brauche ich nicht. Und das eben an ganz vielen Stellen, wenn man nur einfach von vornherein dran denkt, ganz viele Sachen machen kann, dass Menschen in Rollstühlen, Menschen, die nicht sehen können oder schlecht, Menschen, die schlecht hören können, dass sie einfach geholfen kriegen.
Ja, das ist aber auch dann das Problem. Ich hatte das im Bekanntenkreis, ich nenne jetzt keine Namen, der hat ein großes Baugeschäft und hat neu gebaut. Und ich wurde darauf angesprochen von wegen, ob ich nicht irgendwie vermitteln kann, dass ein Mädel mit einer Beeinträchtigung, die saß auch im Rollstuhl, ist aber ansonsten natürlich geistig topfit gewesen und die hätte gerne Archivaufgaben oder sowas gemacht. Das hat sie in der Behindertenwerkstatt oder jetzt im Betrieb, BFB früher, gemacht und hat sich aber da nicht wohlgefühlt, so ein bisschen unterfordert. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also aus eigener Erfahrung ist ja super, wenn du so jemanden hast, der die Arbeiten so gewissenhaft gut ausführen kannst und du noch was für die Inklusion tust und es ist ja noch nicht mal zu deinem Nachteil. Du bekommst ja auch Förderung dadurch oder beziehungsweise musst da keine Strafsteuern quasi zahlen, von wegen du kannst also das dann auch für dein Unternehmen, ist es ja auch gewinnbringend. Und der konnte die dann aber nicht, also sie hat dann 2 Wochen Praktikum dort gemacht und dann haben sie festgestellt, dass aber der Neubau absolut behindertenuntauglich war. Und der war wirklich selbst geschockt, dass er sagt von wegen, also du bist im 20. Jahrhundert und baust als Bauträger und aus dem Fach noch so barriereunfrei. Er war selbst von seinem Neubau geschockt. Er hat jetzt nochmal gebaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass er die gleichen Fehler nicht nochmal gemacht hat und die Erschließung da barrierefrei gemacht hat. Aber es ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit, obwohl es eigentlich ziemlich einfach wäre.
Und gar nicht mehr kostet, das kann man an der Stelle mal sagen. Wenn man von Anfang an dran denkt, kostet es gar nicht.
Nein, mehr im Geld. Gegenteil, wenn du später irgendwas umbauen musst, weil du vielleicht selbst in die Bredouille kommst, dass du vielleicht mal irgendwie einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe sogar nur brauchst, einen Rollator oder sonst was.
Oder nur einen Kinderwagen.
Oder einen Kinderwagen, genau, da fängt es schon an. Und wenn du dann irgendwie, aber wem Kinderwagen baust, jetzt nicht unbedingt um, aber wenn du irgendwie mit Altersgebrechen bist und musst umbauen, dann kostet es sich ein Vielfaches. Ja, also insofern immer schön Augen auf beim Häuserbau.
Ja, und ganz wichtig, was du gesagt hast, eben auch an Arbeitsplätzen.
Ja. Ja.
Also ich bin auch manchmal, also ich würde mir wünschen, es steht auch deshalb so in unserem Wahlprogramm, dass das Land seine Beschäftigungsquote für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht nur erfüllt, sondern idealerweise sogar übererfüllt. Mhm. Es gibt mit ganz einfachen Mitteln ganz viele Möglichkeiten, dass auch Menschen, die eben ein Hilfsmittel beispielsweise brauchen, vollwertig in einen Arbeitsprozess integriert werden. Aber da scheitert es eben, wie in der freien Wirtschaft, auch beim Land ganz oft an Rahmenbedingungen. Und die müssen wir angehen. Wir wollen, dass Menschen, die sich einbringen können, die trotz ihrer Beeinträchtigung arbeiten können, ganz selbstverständlich für sich ihr Geld verdienen und Steuern zahlen wie jeder andere auch.
Ja, also hat mich selbst ein bisschen gewundert, von wegen, wir hatten jetzt letztens im Stadtrat einen Antrag für das Institut Français, wo wir eine Rampe auf der Rückseite vorgeschlagen haben, beziehungsweise die Pläne gibt es schon in der Tasche, es wird einfach nur nicht umgesetzt und da blockiert sogar eher die Stadt als das Land, weil die Stadt dann wieder, da muss ja wieder gestreut werden und da haben wir ja wieder Betreuungspflichten oder sonst was und es kostet unterm Strich wieder Geld. Und dann wird dieses Ding von der Ampelkoalition in die Ausschüsse weggeprügelt. anstatt Entscheidungen beizuholen. Und wir reden da jetzt über eine Baumaßnahme, also die ist minimalistisch. Und so könntest du aber dann wirklich alle Leute mit Beeinträchtigung auch an der Kultur vom Institut Français und den Angeboten, ohne dass sie irgendeine Hilfe brauchen, um da reinzukommen und so weiter, dann dran teilhaben lassen. Die, die sich am größten auf die Fahne schreiben, haben es blockiert. Ja. Also das ist, hat mich ein bisschen schockiert. Und das fand ich sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du über den Elternbeirat der Schule in Niederolm so an die Behindertenpolitik herangekommen bist. Ich würde gerne mit dir noch mal kurz auch über Bildungspolitik reden. Das sind ja da werden ja auch manchmal Glaubenskämpfe ausgetragen. Also mein Startpunkt war, dass ich mir gewünscht habe, dass das Modellprojekt zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern in der Grundschule nicht einschläft, sondern fortgeführt wird. Das war 1987. Das war, da wurden in einer Grundschulklasse 15 Kinder ohne festgestellte Beeinträchtigung, ich formuliere es so vorsichtig, weil irgendwie jeder hat irgendeine Beeinträchtigung, und 5 Kinder mit attestierter Beeinträchtigung. Die 20 Kinder wurden gemeinsam unterrichtet von der Grundschullehrerin und von der Förderschullehrerin. Damals hieß das noch Sonderschullehrerin. Und das war eine super Sache. Und war natürlich teuer, und da haben sie sich so ein bisschen geziert damals noch CDU-geführte Landesregierung, das in der Regelform zu überführen. Das war für mich so der Impuls. Mein nicht behinderter jüngerer Bruder war in diesem Schulmodell, und wir fanden das als Familie natürlich super, weil das eine Möglichkeit war, dass behinderte und nicht behinderte Kinder im Grundschulalter gemeinsam unterrichtet worden, in ihrem Freundeskreisen bleiben und so weiter. Ich habe aber immer Wert darauf gelegt, dass es eben um Integrationsfähigkeit geht. Also ich habe auch dann erlebt, dass es zum Beispiel Kinder mit einem schweren Autismus gab. Das war schon für die Klasse eine Herausforderung. Oder zum Beispiel für meinen Bruder, der schwerst mehrfach behindert ist, wäre das auf jeden Fall das Falsche gewesen. Der braucht diesen Ansatz der Förderschule. Jetzt reden wir in Rheinland-Pfalz Integration über alles. Niederolm ist eine Förderschule. Ja. In unserem Wahlprogramm steht drin, dass wir beides brauchen, dass wir auf den einzelnen Fall gucken wollen, auf das einzelne Kind gucken wollen, das, was für das Kind am besten ist, und dass es eben Lebenssituationen und Behinderungsbilder und Lebensphasen geben kann, in denen Integration richtig ist und in solchen, in denen eine Förderschule richtig ist. Wie siehst du das?
Wir erleben das eigentlich tagtäglich von wegen, weil auch im Schuljahr dann schon einige Schüler auch in die Schule nach Niederolm kommen, die vorher versucht haben, an der Regelschule mit unterrichtet zu werden, die dann teilweise wirklich Ticks bekommen haben, weil die psychisch so an ihrer Grenze waren. Man muss ja halt immer überlegen, das ist ein dünnes Blatt, was irgendwo da dazwischen ist, ob ein Kind in der Regelschule gut aufgehoben ist und dann aber immer zu den Schwächsten gehört. Und ist es halt die Frage, ob es psychisch und physisch dann halt auch schafft, oder ob es nicht besser ist, wenn ein Kind an der Förderschule dann eher zu den Stärkeren gehört. Und also wir haben das dann auch erlebt live, dass das Kind hat innerhalb von wenigen Wochen diese Ticks komplett wieder verloren und ist aufgeblüht, ist komplett anderer Mensch geworden. Also ich glaube, die Möglichkeit muss einfach vorhanden sein. Das ist das Wichtige. Du kannst nichts erzwingen, aber ich denke, es ist ganz wichtig für viele, die nur eine körperliche Beeinträchtigung haben, dass sie dann halt die Möglichkeit haben, an der Klasse ganz normal teilzunehmen, die vielleicht eine psychische Beeinträchtigung haben, dass aber auch da die Möglichkeit besteht. Aber es muss halt immer irgendwie individuell geguckt werden, von wegen, ob es funktioniert, aber zumindest muss an den Schulen die Möglichkeit bestehen. Die baulichen Maßnahmen, die werden ja schon irgendwie berücksichtigt, dass du sagst, du hast in jeder Regelschule die Möglichkeit, barrierefrei, oder noch nicht an jeder, aber da wird ja drauf geachtet, auch bei Umbauarbeiten, dass es barrierefrei möglich ist. Das ist schon mal ein Riesenfund. Jetzt sollten wir aber auch gucken, dass wir nicht zu viele Förderschulen dann irgendwie dem Rotstift opfert, weil man sagt, naja, wir haben ja die Möglichkeit, die Kinder dann in die Regelschule zu packen. Du kannst eine Förderschule durch eine Regelschule nicht ersetzen, sondern es muss immer ein Ergänzungsangebot bleiben.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz zum Schluss, dass die Förderung von Behinderten durch Integration, nicht durch Inklusionsangebote nicht alleine ersetzt werden kann, dass man auf den Einzelfall gucken muss. Viertelstunde ist rum, das ist so immer der Rahmen, den ich mir gebe für meinen Podcast. Du wirst hier aber nicht rausgelassen, ohne eine Frage zu beantworten. Der Podcast heißt Gutes Morgen Mainz, weil ich Ideen sammeln möchte für ein gutes Morgen. Am Schluss meine Frage, ganz schnell, spontan, was ist dein Wunsch für ein gutes Morgen?
Gutes Morgen ist bei mir gute, frische Brötchen und einen schönen Kaffee mit Milch.
Na Allah, das ist doch großartig. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Thomas, und ich freue mich, bedanke mich bei Ihnen und euch allen, die ihr zugehört habt, und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Viel Spaß beim Hören. Was wünscht ihr euch für ein gutes Morgen in Mainz? Hinterlasst eure Nachricht, eure Ideen, eure Anregungen auf unserer Homepage unter www.gutesmorgenmainz.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter Gutes Morgen Mainz.